Also der nicht nur einfach mal daneben schießt, so weil er es vielleicht nicht besser kann, weil er noch üben muss, sondern ist jemand, der wirklich in diesem Moment lebt. Ich stelle mir das so vor, als Bogenschütze, wenn ich auf die Scheibe schießen möchte, ich bin zu der Scheibe zugewandt, ich treffe nicht, Sünde. Wenn ich allerdings so stehe und da ist die Scheibe, dann ist klar, ist uns allen klar, ich kann diese Scheibe gar nicht treffen. Ich bin so ausgerichtet, ich bin so in eine andere Richtung ausgerichtet, dass es mir nicht möglich ist, diese Scheibe zu treffen. Und das ist eben das, was wie wir uns das vorstellen können oder wie wir vielleicht näher bringen können, was eben der Unterschied ist. Sünder, jemand, der in dieser Zielverfehlung lebt und eben jemand, der Sünde begeht. Die Zöllner sind ja hier auch noch. Die Zöllner verdienen ihren Lebensunterhalt. Damals war es weitestgehend so bekannt. Und dass die Zöllner ihren Lebensunterhalt vor allem durch Betrug verdienen. Und ja, den Römern, der Besatzungsmacht, der römischen Besatzungsmacht helfen, das Volk klein zu halten und auszubeuten. Und so war weithin eigentlich klar, okay, wer als Zöllner arbeitet und seinen Lebensunterhalt durch Betrug verdient, der tut nicht nur mal was Schlechtes, sondern sein ganzer Lebensstil ist eigentlich schlecht. Also, wer ein Zöllner ist, ist eigentlich auch automatisch ein Sünder. Da ist keine Frage. Sünder sind nicht bloß einfach Anfänger, die, wie gesagt, noch üben müssen, sondern sind im Prinzip Leute, die vom Spiel wegen ihrer falschen Lebensführung disqualifiziert sind, raus sind. Auf der anderen Seite haben wir die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Das sind so die Schüler und Lehrer der Tora, also das Gesetz des Moses. Und die wissen, beschäftigen sich viel damit und wissen natürlich viel, was gut und richtig ist. Und sie leben irgendwie auch danach. Sie sind sozusagen die Profis der damaligen Zeit, wenn es darum geht, nach Gottes Geboten zu leben. Die wussten Bescheid, die hatten die Tora und haben darin gelebt. Profis, kennt man auch aus dem Sport. Wo sind denn, schauen wir mal einen kurzen Moment auf uns heute, auf die Zeit heute bei uns. Wo gibt es bei uns Profis, wenn es gerade jetzt darum geht, wo sind Profis in Bezug auf Christsein? Wo finden wir Profis, wenn es um den Glauben geht? Und ich habe euch so einen mal mitgebracht, ich nenne ihn den Vorzeigechrist. Der geht natürlich in eine Gemeinde und die Gemeinde ist natürlich frei evangelisch. Also anders geht es nicht, sonst kann man kein Profi sein. Er engagiert sich, er spendet regelmäßig an die Gemeinde, er predigt vielleicht sogar manchmal, kommt zu den Veranstaltungen, ist verantwortungsbewusst, angemessen gekleidet, nicht so wie ich mit T-Shirt und Sakko, also nicht in Jogginghose oder was weiß ich, sondern weiß sich richtig anzuziehen. Privat ist er verheiratet, einmal verheiratet, wohlbemerkt, hat mindestens zwei Kinder, eigentlich sogar noch mehr, hat einen sicheren Job, fährt kein BMW oder sonst irgendwas, was nicht geht. Tesla, genau, das ist das heute, das andere, fährt kein Tesla. Sein Charakter ist freundlich, hilfsbereit, bescheiden, fleißig, verantwortungsbewusst und bei all diesen Dingen natürlich auch noch fröhlich. So. Natürlich gibt es auch die Vorzeigechristin, die sich liebevoll, geduldig um ihre Kinder, Haushalt, Ehemann kümmert. Ja, ich überziehe es ein bisschen. Mir geht es jetzt nicht darum, das irgendwie schlecht zu machen oder sowas, aber ich möchte, dass wir so ein bisschen uns mal selber hinterfragen. Und vor allem, dass wir uns fragen, wie passen vielleicht folgende Menschen in dieses Bild? Was ist mit dem erfolgreichen Geschäftsmann, wo vielleicht nicht ganz klar ist, wie der sein Geld verdient, ob das alles so legal ist. Oder der Workaholic, der Typ, der so voll auf seine Karriere geht und eigentlich nie da ist, der kommt eigentlich kaum zur Gemeinde. Man sieht den eigentlich nie, der gehört irgendwie dazu, aber man sieht ihn nie. Der ist halt nur auf Dienstreise. Oder dem Politiker, dem Menschen, der sich politisch engagiert, vielleicht für eine Partei, wo man so ein bisschen denkt, ich weiß ja nicht, es sind so ein bisschen Fragen, fragwürdige Ansichten vertritt. Dem Rocker, dem Harley-Fahrer, der laute Motorräder fährt oder der Rocker in schwarzen Klamotten nicht gerade freundlich aussieht mit seinen langen, zotteligen Haaren. Oder auch einfach der Mann, der seine Frau und seine Kinder verlassen hat für eine andere Frau. Oder der Raucher, Alkoholiker, Suchti und so weiter. Viele Menschen passen noch da hinein. Und ja, ich lade euch ein, dass wir uns eben selber hinterfragen. Wo haben wir manchmal dieses Bild davon, wie sollte ein Christ sein? Wie sollte ein Christ leben? So ein Vorzeigechrist, das und das. So ist doch wohl ein Christ. Aber dass wir damit vielleicht auch Menschen ausschließen aus unserer Gemeinde, aus unserer Gemeinschaft, das möchte ich euch hier einfach mitgeben, darüber nachzudenken. Ich habe selber schon erlebt, wie ich im Kindergarten, trifft man ja so manche Eltern auch und viele sind einem sympathisch, manche sind so ein bisschen okay, wundert man sich so ein bisschen. Und es gab eine Person, da habe ich mich auch so ein bisschen gewundert über die Person und irgendwann waren wir in einer anderen Gemeinde zu Besuch und auf einmal läuft mir diese Person über den Weg. Und ich merkte, wie ich innerlich dachte, was macht die denn hier? Geht die in diese Gemeinde? Ist die vielleicht sogar Christ? Also, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Vielleicht kennt ihr so eine Situation, dass euch das auch schon mal passiert ist, wie schnell man so in seinem Kopf eine Vorstellung davon hat und es irgendwie am Ende dann doch ganz anders aussieht. Gehen wir zurück zu unserem Bibeltext. Schauen wir noch mal kurz rein, was diese beiden Gruppen machen. Das finde ich nämlich sehr interessant. Es nahten sich zu ihm, aber ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Also die Zöllner und Sünder kommen zu Jesus, um ihn zu hören, um ihn zuzuhören, Gemeinschaft mit ihm zu haben, in seiner Nähe zu sein. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Profis, murren und meckern und sprechen, dieser Jesus da, nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Geht's noch? Und in diese Situation hinein, in diesen Widerspruch hinein, erzählt Jesus jetzt seine drei Gleichnisse. Und bei den ersten beiden Gleichnissen habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist wie so ein Warm-up, so ein Aufwärmen. Also wer Sport machen will und Training machen will, der wärmt sich am besten vorher ein bisschen auf, um Verletzungsrisiko zu vermeiden und viele andere positive Effekte, die das hat. Und das ersten beiden Gleichnisse sind so wie ein Aufwärmen. Also wärmen wir uns mal gemeinsam auf und schauen in diese ersten beiden Geschichten. Ich erzähle sie kurz. Die beiden Gleichnisse sind sich sehr ähnlich. Es gibt einen Mann, der hat 100 Schafe. Er verliert eins. Er macht sich auf den Weg, dieses Schaf zu suchen. Er sucht es, sucht es, sucht es. Und er findet es tatsächlich wieder. Der freut sich riesig und erzählt es seinen Freunden und Nachbarn. Und sie freuen sich mit ihm. Und im zweiten Gleichnis haben wir eine Frau, die hat 10 Münzen. Sie verliert eine Münze, sie stellt das ganze Haus auf den Kopf und findet die Münze tatsächlich wieder. Sie ruft ihre Nachbarinnen und Freundinnen an und alle zusammen freuen sie sich darüber, dass die Münze wiedergefunden ist. Jesus erzählt hier zwei Gleichnisse, die eigentlich etwas sehr Alltägliches sind. Und ich denke, das ist etwas, was jeder irgendwie schon mal erlebt hat. Dass man was verloren hat und es einfach tagelang, vielleicht auch wochenlang gesucht hat. Und jeder kennt dann auch dieses Gefühl von, oh, endlich, da ist es ja, der Schlüssel, das Handy, das Portemonnaie, die Papiere, was weiß ich. Umso wichtiger es ist, desto größer ist die Freude. Je länger man sucht, desto mehr freut man sich. Und das ist etwas, das, glaube ich, auch nicht nur wir heute kennen, das kennen Menschen seit jeher, dass man was verliert, so sind wir Menschen, und dass man es wiederfindet. Und da knüpft Jesus an und sagt, hey, jeder kennt das, wie es ist, wenn man was verliert und so weiter. Es ist den Menschen damals auch klar gewesen, als Jesus diese Geschichte erzählt, dass der Mann und die Frau für Gott stehen und die Münze und das Schaf für die Sünder. Und Jesus sagt im Prinzip, hey, wenn das bei uns Menschen schon so ist, dann ist das doch auf jeden Fall auch so bei Gott. Wenn wir uns schon so freuen, dann freut sich Gott doch eben auch. Und er fasst es zusammen in diesen beiden Sätzen. Ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die die Buße nicht nötig haben. Und 3 Verse weiter. So sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Das einen Sünder ist hier tatsächlich so hervorgehoben, es ist auch im Grundtext hervorgehoben. Es geht wirklich um einen einzigen Sünder. Und ich denke, ich bin davon überzeugt, dass Jesus genauso auch gestorben wäre für diesen einen einzigen Sünder, wenn es nur einen einzigen Menschen gegeben hätte jemals, der die Erlösung durch Jesu Blut nötig gehabt hätte. Wäre Jesus genauso ans Kreuz gegangen für diesen einen einzigen Sünder? Über einen Sünder, der Buße tut, hier heißt es Buße tut, woanders lesen wir, der umkehrt. Was ist Umkehr? Wir haben uns eben den Sünder angeguckt, mit Pfeil und Bogen veranschaulicht. Der Sünder, der ein ganz anderes Ziel vor Augen hat, der irgendwo ganz abgewandt steht und sein Pfeil und Bogen, ich werde ihn nicht wirklich spannen, ich will Frank nicht. das Risiko aussetzen. Umkehr bedeutet, in diesem Sinne können wir uns das ganz bildlich vorstellen, der Bogenschütze dreht sich um und richtet sich wieder auf das eigentliche Ziel aus. Er kehrt um, er richtet sich auf das Ziel aus. Und über diese Menschen, die diese Wende machen, die sich wieder auf das eigentliche Ziel ausrichten, über die Menschen ist Freude im Himmel, bei den Engeln, bei Gott. Und ja, wie es weitergeht, sehen wir gleich. Also Jesus nimmt eine ganz alltägliche Situation. Er sagt, ihr kennt es, bei Gott ist es genauso. Das war so ein bisschen das Warm-up. Und jetzt kommt es eben, gehen wir ans Training, ans Eingemachte so ein bisschen. Jetzt sind wir warm, jetzt können wir loslegen. Jetzt kommt das Gleichnis des verlorenen Sohns. Kurzer Abriss auch hier über die Geschichte, was Jesus erzählt. Da ist ein junger Mann, der seinen Vater vorzeitig bittet, ihm das Erbe auszuzahlen. Und er zieht los in die Welt, verprasst das ganze Geld und muss aufgrund einer Hungersnot, die zu dieser Zeit dann auch hereinbricht, bei einem Mann die Schweine hüten. Und es geht ihm richtig elendig und dreckig. Nicht mal das Schweinefutter darf er essen. Und er erinnert sich dann in diesem Moment daran, dass sein Vater die Tagelöhner immer gut behandelt hat, dass sein Vater alle stets gut behandelt. Und er macht sich auf den Weg zu seinem Vater. Und als sein Vater ihn sieht, läuft der Vater seinem Sohn entgegen und umarmt ihn und küsst ihn. Und der Sohn hat sich schon genau überlegt, was er dem Vater jetzt sagen will. Er sagt, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, deinen Sohn zu heißen. Aber der Vater geht da gar nicht groß drauf ein. Stattdessen beschenkt er seinen zurückgekehrten Sohn und feiert ein großes Fest für ihn. Das, was der jüngere Sohn hier macht, das ist ein bisschen nachvollziehbar. Gut, das geht ihm ziemlich schlecht. Er erinnert sich, wo geht es mir gut und geht zurück zum Vater. Was außergewöhnlich ist, was der Vater hier tut. Und deswegen möchte ich ein besonderes Augenmerk auf den Vater lenken. Und der Vater erstmal, wir hören von ihm, dass er wohlhabend ist. Er hat Diener, er hat einen Hof, er hat Beschäftigte. Er ist wohlhabend, hat 2 Söhne und er beschäftigt Tagelöhner und behandelt diese auch gut. Also er ist großzügig. Tagelöhner, die waren so am Rande der Gesellschaft. Das waren noch nicht die Sünder, aber die waren so, ja, Tagelöhner. Und man muss denen kein Essen geben. Aber der Vater hat selbst den Tagelöhnern genug, mehr als genug zu essen gegeben. Er ist großzügig. Der Vater lässt seinen Sohn gewähren. Der Sohn kommt zu ihm, hey, gib mir mal mein Erbe. Du bist für mich quasi schon gestorben. Der Vater lässt ihn gewähren, gibt ihm das Erbe und der Sohn zieht los. Der Vater wartet trotzdem auf seinen Sohn. Also der Sohn ist für den Vater nicht gestorben. Also der Vater denkt immer noch an seinen Sohn und wartet auf seinen Sohn. Und es bewegt ihn innerlich, als er ihn sieht. Er rennt seinem Sohn entgegen und fällt ihn um den Hals. Also als wohlhabender Mann zu der damaligen Zeit rennt man nicht. Das tut man nicht. Aber dieser Vater tut es. Er sieht seinen Sohn, fällt ihn um den Hals. Er tadelt seinen Sohn nicht. Er packt nicht erstmal eine ordentliche, gehörige Ohrfeige oder was weiß ich, was man dann so vielleicht einem manchmal so als Vater auch überkommen möchte. Nein, nichts dergleichen. Er nimmt seinen Sohn wieder voll als Sohn an. Er beschenkt seinen Sohn und feiert eben ein Fest für ihn. Also dieser Vater in der Geschichte von Jesus verhält sich ganz anders als das, was die Menschen damals und auch was wir heute vielleicht noch immer erwarten würden. Und egal, was der Sohn vorher getan hat, der Vater steht zu seinem Sohn. Und er sagt, dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Tot, lebendig, verloren, wiedergefunden. Das sind zum einen erstmal Beschreibungen, die so mehr auf der Sachebene sind. Also der Sohn war tot, das war sein Zustand, jetzt ist er wieder lebendig. Er war weg, er war verloren, er ist wiedergefunden. Aber er ist und bleibt in diesen ganzen Momenten jederzeit der Sohn. Er bleibt immer der Sohn des Vaters. Auch in diesem Gleichnis ist klar, der Vater steht für Gott. Der jüngere Sohn steht für die Sünder, die ja auch eben gerade da sitzen und zuhören. Und Jesus zeigt den Menschen, der Vater ist anders, als wir so manches Mal erwarten und erwarten würden oder als wir meinen. Der Vater handelt und beurteilt anders als wir. Er achtet nicht auf den Status quo, also darauf dieses, das tut man doch nicht. Er sieht sein geliebtes Kind, seinen Sohn, der für ihn immer der Sohn gewesen ist und geblieben ist. Und er sieht seine geliebten Kinder vor ihm. Wie ihr wisst, ist das noch nicht das Ende der Geschichte. Sie geht noch ein bisschen weiter, denn dieser jüngere Sohn hat noch einen großen Bruder. Dieser große Bruder ist ein richtiger großer Bruder. Er ist fleißig, verantwortungsbewusst, bescheiden. So ein richtiger Vorzeigesohn, könnte man fast sagen. Und als dieser von dieser Feier mitkriegt, was da los ist und warum die feiern und warum erfährt, warum die da feiern, wird er wütend und er weigert sich mitzufeiern. Sein Vater kommt raus, geht zu ihm und er redet auf ihn ein, dass er doch jetzt auch zur Feier kommen soll. Aber der große Bruder meckert und murrt und schimpft und macht keinen Hehl daraus, wie unpassend das Verhalten des Vaters ist. Der große Bruder steht für die Pharisäer und Schriftgelehrten. Das ist schon echt genial von Jesus, wie er das hier, das Murren und Meckern der Pharisäer hier in diese Geschichte einbindet. Das ist in diesem Moment jedem klar, was Jesus da gerade aufgreift und erzählt. Ja, und wie reagiert jetzt der Vater? Das ist jetzt die große Frage. Was tut der Vater jetzt? Und der Vater spricht zum großen Bruder: Kind, du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Auch hier wendet sich der Vater voll seinem Sohn zu, jetzt dem älteren Sohn. Auch nicht hier auf der Sachebene und sagt so, ja gut, lass uns mal bitte diskutieren, komm, wir reden da mal gründlich drüber, vielleicht hast du ja recht und so weiter, sondern er sagt, hey, mein Kind, du bist allezeit bei mir, alles ist gut. Er spricht seinen Sohn auf der Beziehungsebene an. mein Kind. Für ein gutes Training, um sich auf einen Wettkampf gut vorzubereiten, ist es gut, ein Ziel zu haben oder sich einen Fokus zu haben. Und da ist jetzt so die Frage, was ist der Fokus dieser Geschichte? Was ist das Ziel dieser Geschichte, die Jesus den Menschen und uns heute erzählt? Geht es hier um das richtige Handeln? Den Pharisäern und Schriftgelehrten, denen war es damals wichtig. Ja, wir müssen die Gebote Gottes halten, wir müssen den Sabbat halten. Es geht um das richtige Handeln. Das tut man nicht. Also, zum Gottesdienst kommen, abgeben, mitarbeiten und all sowas. Geht es darum? Sehe ich hier nicht, dass Jesus das meint. Wenn es etwas gibt, das man tun muss, dann ist dieses eine, man muss doch jetzt fröhlich sein. Also, das ist etwas, wenn es heißt, dass, also, sowas tut man nicht, dann frage ich, was tut man, was muss man denn tun? Ja, man muss doch jetzt fröhlich sein, wäre das die Antwort. Oder geht es um die Ordnung? Ich meine, Chaos mag keiner. Ich glaube auch nicht, dass Gott ein Gott des Chaos ist, sondern dass Gott ein Gott der Ordnung ist. Aber Ordnung ist ein weiter Begriff. Also es kann um die Stuhlreihen gehen. Wehe, hier steht mal irgendwas schief oder nicht ganz an dem Platz, wo es soll. Oder die Liedfolien sind mal wieder durcheinander oder sowas. Ne? Geht es darum? Ist es das, worum es auch uns als Gemeinde gehen darf? Den richtigen Gottesdienstablauf, die richtige Dekoration, so ein bisschen wie der Vorzeigechrist so, hat alles seine Ordnung, alles sein geregeltes und sicheres und gutes Leben. Es ist nicht schlecht, ich will es nicht schlecht machen, wenn jemand ordentlich lebt, aber es ist, glaube ich, nicht der Fokus, es ist nicht die Hauptsache. Dem Vater geht es eben vor allem um die Beziehung. Um die Beziehung zu seinen Kindern, zu seinen Söhnen. Und eben auch zu den Söhnen, die vielleicht nicht so genau da reinpassen, so ein bisschen die, vielleicht die Problemkinder sind. Es geht vor allem um Beziehung. Und das ist die Hauptsache. Das ist der Fokus, das oberste Ziel. Und ich nenne es bei uns beim Boulder-Training nenne ich es gerne, dass wir Freundschaft mit Gott haben. Das Freundschaft ist ein Begriff, mit dem die Kinder gut umgehen können, den sie gut kennen aus ihrem eigenen Kontext. Und Freundschaft mit Gott zu haben, und das ist das Ziel. Das ist das, worauf es ankommt. Das ist die Hauptsache, die an erster Stelle steht. Freundschaft mit Gott haben. Manchmal haben wir eben ein bisschen das Problem, dass wir es gut meinen und neben diesem einen Ziel, das wir jetzt hier haben, vielleicht andere Ziele haben. Oder wir sagen, ja, das und das musst du auch noch machen. So und so musst du es eigentlich richtig machen. Ich habe das Pfeil- und Bogenset, das haben wir erst seit ein paar Tagen. Und am ersten Tag, wo ich das Stefania, unserem ältesten Sohn, gegeben habe, habe ich ihm erstmal gezeigt, wie man die Sehne richtig spannt und richtig anfasst. Der hat so mit der ganzen Faust da drum gegriffen und dann ist es schwierig, sie loszulassen. Das musste ich ihm am Anfang mehrmals daran erinnern. Ja, so fasst die Sehne richtig an. Am zweiten Tag war das schon kein Thema mehr. Dann habe ich ihm gezeigt, wie man richtig steht. Dann habe ich ihm gezeigt, wie er einen guten Stand hat, um den Bogen gut zu spannen. Und ich konnte schon am zweiten Tag auch sehen, dass er mit diesem Pfeil und Bogen deutlich sicherer geworden ist. Dass er stabiler steht, dass er die Sehne automatisch richtig anfasst und das Ziel auch einfach besser trifft. Und er fängt auch schon an, es anderen Kindern zu zeigen, beizubringen. So macht man es richtig. Es ist ein Lernprozess. Wir leben in dieser Beziehung. Das ist das Ziel, worauf wir uns ausrichten. Da kommen wir jetzt so ein bisschen auf das Cooldown. Wir haben das Training hinter uns. Wir kommen so ein bisschen zum Abkühlen jetzt, bringen den Herzschlag wieder runter, den Puls wieder runter. Und man könnte vielleicht fragen, ja, ist denn jetzt das Gebot Gottes und das Handeln, das, was wir am Ende tun, denen jetzt völlig egal? Nein, natürlich nicht, das will ich nicht sagen. was ich sagen möchte, ist, dass das Erste und das Entscheidende ist eben das Ziel, auf das wir uns ausrichten. Dass wir lernen, dieses Ziel mehr und mehr besser zu treffen, ist ein Lernprozess, in dem wir alle stehen. Man wird besser, je häufiger man sich damit beschäftigt, je häufiger man sich damit das übt. Aber es bleibt trotzdem dabei, dass das Wichtigste und das Erste erstmal ist, dass wir das Ziel im Blick haben. Und daran orientiert sich eben auch, was wir tun. Wenn ich lebe, dass ich in Freundschaft mit Gott leben möchte, dann hat das Auswirkungen auf das, was ich sonst tue. Wenn das mein Ziel ist, Freundschaft mit Gott zu haben, lebe ich anders. Wir wissen nicht, wie es mit dem jüngeren Sohn und dem großen Bruder, wie es mit den beiden weitergeht. Das ist eine Geschichte, die Jesus erzählt hat, und sie gehört damit auf, dass Jesus dem großen Bruder, dass der Vater dem großen Bruder sagt, man muss sich doch freuen. Aber ich denke, bin mir ziemlich sicher, der jüngere Sohn, der so viel Liebe, Gnade, Vergebung und Annahme durch den Vater erfahren hat, dass sein Leben nicht mehr dasselbe sein wird wie vorher. Dass sein Leben anders sein wird. Und warum? Weil er das erfahren hat, weil der Vater ihn so angenommen hat, weil der Vater ihn auf der Beziehungsebene erreicht hat. Und das ist das Erste. Und alles, was danach kommt, was danach an Veränderungen kommt, entspringt diesem eben. Und ich möchte abschließen mit einem Zitat von Erich Kästner. Das steht hier hinten auf dem Buch, habe ich das gefunden. Die Konferenz der Tiere von Erich Kästner. Und da hat Erich Kästner wohl mal gesagt, die meisten Menschen legen ihre Kindheit ab wie einen alten Hut. Sie vergessen sie wie eine Telefonnummer, die nicht mehr gilt. Früher waren sie Kinder, dann wurden sie erwachsen. Aber was sind sie nun? Nur wer erwachsen wird und ein Kind bleibt, ist ein Mensch. Also die meisten Menschen legen ihre Kindheit ab wie einen alten Hut. Da denke ich eben auch so an diese Beziehung, wie der jüngere Sohn es gemacht hat. Er hat seine Beziehung zum Vater abgelegt, zack, vergessen. Und vergisst sie wie eine Telefonnummer. Gott spielt keine Rolle mehr. Früher waren sie Kinder, dann wurden sie erwachsen. Aber was sind sie nun? Das ist vielleicht etwas, was vielen Menschen in unserem Umfeld herumtreibt, dass sie sich fragen, ja, wo ist denn das Ziel? Auf welches Ziel soll ich mich denn jetzt ausrichten? Es gibt so viele Ziele um mich herum, so viele Dinge, die ich erreichen kann. Aber was ist denn jetzt das eigentliche Ziel, worum es geht? Was sind sie nun? Nur wer erwachsen bleibt, wer erwachsen wird und ein Kind bleibt, ist ein Mensch. Und das bedeutet, verstehe ich oder möchte ich in diesem Moment so deuten, erwachsen werden heißt natürlich verantwortungsvoll handeln und vor allem dieses Ziel im Blick zu behalten. Das Ziel, dass ich ein Kind Gottes bin und dass es um die Beziehung zu unserem himmlischen Vater geht. Als Erstes vor allem das. Und das ist ein Mensch. Das sind wir. Amen.
Ja, ich möchte euch herzlich einladen, mit uns zusammen für diejenigen zu beten, die wir tagtäglich auf der Arbeit so um uns herum haben, zu ermutigen für unsere Arbeit und für uns als Familie. Wir haben euch ein paar Sachen mitgebracht, die uns gerade ganz konkret beschäftigen. Ich habe gerade gedacht, Mirko, du hast gesagt, man wird besser mit der Zeit. Also mit Sicherheit wird der Stand besser und die Kraft wird besser und das alles. Ich habe mich nur gefragt, ob das Zieltreffen wirklich besser wird, ob man nicht fokussierter wird, und weil es mehr Ablenkungen, mehr Herausforderungen gibt. Also mit Sicherheit gibt es eine Weiterentwicklung. Und so erleben wir das auch. Also mit Sicherheit sind wir auch gerade als Sportmissionare herausgefordert, den Fokus sehr klar zu behalten und auch wenn wir wenn wir was erzählen, wenn wir was weitergeben, klar zu bleiben. Aber auch wir merken, Einfacher wird es nicht unbedingt. Ich weiß auch nicht, ob ich sagen würde, ich würde es besser hinkriegen als irgendjemand sonst. Und deswegen brauchen wir Gebet. Das wissen wir. Darin sind wir vielleicht besser geworden, dass wir wissen, wie viel Hilfe wir brauchen und wie sehr wir auf dieses gemeinsame Gebet angewiesen sind, damit dieser Pfeil dann wirklich mal bitte in die Mitte geht. Dafür beschäftigt uns als Familie, wir sind in den Westerwald gezogen für diese Arbeit. Im Raum Altenkirchen ist die ärztliche Versorgung aber sehr schlecht. Wir wohnen da jetzt bald seit 3 Jahren und wir haben keinen Kinderarzt, immer noch nicht. Gott schenkt uns das Wunder, dass unsere Kinder erstaunlich gesund sind. Also wir haben jetzt den 2. Winter in Folge erleben dürfen, wo Jesriel keinen schlimmen Pseudokrupp-Anfall bekommen hat. Die hatte er als kleines Kind oder als Baby. Und da merken wir, Gott versorgt uns, er hilft uns. Aber es bleibt definitiv ein Gebetsanliegen, auch für die anderen Eltern, von denen wir wissen, wo Kinderärzte teilweise jetzt so alt werden, dass sie versterben. Und die Eltern wissen ganz genau, sie werden jetzt erstmal keine Alternative finden. Dann ist es so, Mirko wird, wir planen, dass er hauptamtlich mit einsteigt im Spätsommer. Und da sind wir in der Entwicklung, die Finanzierung dafür aufzubauen. Die wird aus privaten Spenden bestehen, wie zum Beispiel aus Leuten von euch. Vielen Dank nochmal dafür, die uns begleiten und uns das ermöglichen, dass Gott uns da gebrauchen kann. Und denselben Prozess dürfen wir jetzt nochmal erleben, auch für Mirkos Anstellung. Dann wird Jesriel eingeschult. Der ist zwar erst 5, aber das ist ein pfiffiges Kerlchen. Dem wird schrecklich langweilig werden, wenn der jetzt noch länger im Kindergarten sein muss. Der liest jetzt schon die Sachen mit, die Zeffi so mit nach Hause bringt als Hausaufgaben. Das wird spannend. Da ist Mirko auch unheimlich gespannt drauf, wie das wird, mit beiden zusammen dann mittags Hausaufgaben zu machen. Im Moment profitiert Zephania noch davon, dass Jesriel über den Mittag im Kindergarten bleibt und es dann ruhig ist. Und dann Jesriel nach dem Hausaufgabenmachen abgeholt wird, das wird jetzt anders. Dann hatte er 2 sehr engagierte Knaben sitzen mit ihren Blättern und ich bin mal gespannt, wann die anfangen zu tauschen, weil Jesriel irgendwie das, was Zeffi tut, spannender findet und Zeff das, was Jesriel macht, entspannter, ich weiß nicht. Und die kommen jetzt langsam in das Alter, wo wir merken, wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie fördern wir sie eigentlich, in welchem Sport docken sie an, lernen sie ein Instrument, das sind natürlich auch immer Finanzen, die damit verbunden sind, dass wir da echt einfach auch als Eltern die Weisheit haben, sie so zu fördern, wie Gott es mit ihnen auch vorhat und dass sie die Männer werden können, die Gott in sie reingelegt hat. Yes. Dann haben wir noch ein paar Gebetsanliegen auch einfach von unserer unmittelbaren Arbeit mitgebracht. Mirko ist ja Teil des Sportparkteams und im Sportpark gibt es einen Vollzeitmitarbeiter. Alle anderen arbeiten dort nicht Vollzeit, sondern nur in Teilzeit oder auf Minijobbasis. Und dieser eine Vollzeitmitarbeiter wird in Elternzeit gehen und eine OP haben und in Kur. Das sind mehrere Wochen bis Monate, die er ausfallen wird. Und bei einer Vollzeitkraft könnt ihr euch vorstellen, was das was da im Team einfach wegbricht. Und wir haben Stand jetzt noch niemanden, der diese Lücke auffüllt. Das heißt, das Team muss sich im Moment überlegen, welche Sachen machen wir weiter? Müssen wir den Sportpark temporär schließen für die zum Beispiel Tennisspieler, die da jeden Tag kommen? Wir haben 4 Tennisplätze, 2 Beachvolleyballplätze und halt eben diese Boulderhalle. Die müssen Entscheidungen treffen. Wir glauben daran, Gott kann und treffen Entscheidungen. Beides, ja. Dann, wie gesagt, unsere 4 BFDler sind in der Berufsorientierung. Stand jetzt weiß noch keiner von denen, was er eigentlich mit sich anfangen soll. Betet da auch gerne mit, auch für den aktuellen Bewerbungsprozess, für neue BFDler. Ich wünsche mir sehr, dass wir wieder 3 bis 4 junge Kerle bei uns haben dürfen, die durch diese Zeit so gemeinsam durchgehen können. Und wir haben im April 13 Veranstaltungen, ich habe gestern extra nochmal nachgeschaut, wo wir als Sportmissionare unterwegs sind, wo wir Camps anbieten, wo wir in Gottesdiensten sind und alleine auf einem dieser Camps, das ist eine gratis Fußballschule, da werden mehrere 100 Kinder erwartet und mein Kollege Gerrit als Fußballmissionar mit seinem Team haben da einfach eine hammermäßige Möglichkeit, die Jungen und Mädchen zu prägen, die da hinkommen. Also betet da bitte für ihn ganz persönlich, für Gerrit und für alle anderen, die an diesen Veranstaltungen mitarbeiten. Soweit ich weiß, ist es in dieser Gemeinde von vorne üblich, das Gebet anzuleiten und auch von vorne dann zu beenden und dann, dass wir einfach laut beten, sodass man es gut verstehen und sein Amen dazu sagen kann, richtig? Cool. Mirko, magst du dafür wieder zu mir kommen? Ja, Jesus, ich mag anfangen damit, diese Zeit jetzt vor dich zu kommen, einmal mehr und dir zu danken dafür, dass wir so zu dir kommen dürfen, dass du den Weg frei gemacht hast zum Vater, dass du sagst, ey, wir dürfen mutig vor den Thron kommen, mutig bitten, vertrauensvoll wie ein Kind. Ich glaube, das wird gar nicht unbedingt immer so ganz langsam in diesen Thronsaal zu dir kommen, sondern vielleicht mehr so rennen und sich dann auf deinen Schoß setzen. Danke für diese vertrauensvolle Beziehung, in die du uns reingerufen hast. Und danke, dass wir so zu dir beten dürfen. Amen.
Vater, du siehst auch, dass sie einen Kinderarzt brauchen und keinen gefunden haben, weil es einfach so wenige gibt. Möchtest du da auch einfach neue Möglichkeiten schaffen? Wenn du willst, kannst du das Kind aber auch wirklich gesund halten. Aber du weißt, dass es auch Vorsorgeuntersuchungen gibt, die man erledigen muss. Und so bitte ich dich wirklich, dass es Möglichkeiten gibt, dass neue Kinderärzte gewonnen werden für diese Region im Westerwald. Amen.
Amen.
Herausforderung, die da ist, dann im Sommer zwei Schulkinder zu haben. Danke, Herr, dass du Weisheit gibst und dass du Freude dabei gibst. Danke, dass dir die Kinder wichtig sind, aber auch die Eltern. Und so bitten wir für die ganze Familie, zeig ihnen Schritt für Schritt, wie es vorangeht.
Vereins dort in diesen Gemeinsamkeiten der sportlichen Aktivitäten.
Jesus, du hast damals den Geschichten erzählt, die den Menschen echt getroffen haben und die ins Herz gegangen sind und die bis heute immer noch so eine Tragweite haben. Und wir hören auch heute Geschichten von Menschen, die mit dir unterwegs sind. Und das bewegt mich immer wieder, auch jetzt die Woche, auf die hier dem Charles Mully gewesen ist, auch Geschichten sind, die einen bewegen. Und du könntest auch einfach sagen, ja, komm, ich mach das alles, sondern du willst es aber mit uns zusammen machen. Und du willst es in Beziehung machen, als unser Vater, und wir sind deine Kinder. Und das will ich mir immer wieder vor Augen halten, dass du mir nichts vorhältst, dass du mir nicht irgendwie Vorwürfe machst, sondern dass du vor allem mich in die Arme nimmst und mich als dein geliebtes Kind ansiehst. Und so hilf uns auch, die Menschen um uns herum zu sehen und anzunehmen und uns zu freuen einfach an dem, was in den Menschen um uns herum ist und dass sie da sind, dass sie kommen. Segne du jeden Einzelnen hier, da wo er steht, wo er Menschen hat in seinem Umfeld, mit denen er begegnen kann, in Liebe, so wie wir von dir geliebt sind. Danke, Jesus, für all das Gute, das du mitbringst und das du in uns hineinlegen willst, dass wir in die Welt hinaustragen können. Amen.
Danke für eure Gebete, das Miteinander. Amen.